Der RTDE Podcast. Die Meinung.
Warum hat Trump die Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur abgesagt? Erst hatte Donald Trump Iran in einem Ultimatum mit verheerenden Angriffen auf dessen Energieinfrastruktur gedroht. Dann ruderte der US-Präsident zurück, sagte die Angriffe ab und verlängerte das Ultimatum. Trump steckt in einer Sackgasse, aus der ihn nur ein vorzeigbarer Sieg herausführen kann. Eine Meinung von Murat Sadikzadeh. Die militärische und politische Dynamik rund um Iran ist in eine gefährlichere Phase eingetreten, doch die sich derzeit abzeichnende diplomatische Choreografie deutet darauf hin, dass Washington nicht mehr nur in Kategorien von Bestrafung und Druck denkt. Seit dem 20. März ist das Muster unverkennbar. Die USA und Israel haben den Umfang ihrer Kampagne gegen die strategische Infrastruktur Irans, einschließlich der Nuklearanlagen, weiter ausgeweitet, während Iran darauf mit Vergeltungsschlägen gegen Symbole der israelischen nuklearen Abschreckung und mit der Androhung eines umfassenderen regionalen Energieschocks reagiert hat. Was noch vor wenigen Tagen wie eine Eskalationsleiter ohne sichtbare Obergrenze erschien, wird nun auch zu einem Verhandlungsraum, so sehr dieser auch geleugnet, fragmentiert und politisch fragil sein mag. Der aufschlussreichste Vorfall des vergangenen Wochenendes war der iranische Angriff auf die Mona. Reuters berichtete, dass iranische Raketen die südisraelischen Städte Dimona und Arad getroffen hätten, wobei staatsnahe iranische Medien den Angriff als Schlag gegen militärische und sicherheitsrelevante Ziele im Süden Israels darstellten. Dimona mit seiner Atomanlage ist untrennbar mit der übergeordneten Symbolik von Israels Nuklearkapazität verbunden. Ob Teheran nun eine direkte militärische Botschaft, ein politisches Signal oder beides beabsichtigte, die Bedeutung war klar genug. Iran demonstrierte, dass es, sollte seine eigene nukleare Infrastruktur als legitimes Ziel behandelt werden, bereit ist, der israelischen Seite neue psychologische und strategische Kosten aufzuerlegen, indem er den Konflikt näher an Israels sensibelstes Abschreckungsarsenal heranrückt. Diese Vergeltungsmaßnahme erfolgte nicht aus heiterem Himmel. Am 21. März starteten die USA und Israel einen Angriff auf die Urananreicherungsanlage in Natanz. Dies war nicht bloß eine weitere Runde in einem altbekannten Feuergefecht. Es war ein Schlag gegen einen der Kernknotenpunkte des iranischen Atomprogramms und damit gegen eine der zentralen Säulen der strategischen Identität und Verhandlungsmacht der Islamischen Republik. Nachdem Natanz erneut getroffen worden war, verschärfte sich die Logik der gegenseitigen Signale. Teheran konnte sich keine Reaktion leisten, die routinemäßig wirkte. Es brauchte eine Reaktion, die das Prinzip der Abschreckung wiederherstellte, indem es demonstrierte, dass Israels Atomanlagen nicht mehr außerhalb des Kreises der Vergeltungsmaßnahmen lagen. Seit dem 20. März verläuft der Krieg daher auf zwei Ebenen gleichzeitig. Die erste ist die operative Eskalation. Die zweite ist die politische Neupositionierung. Was die Eskalation betrifft, zeigen die Berichte von Reuters einen sich ausweitenden Konflikt, in dem Angriffe auf Energie-, Raketen-, Militär- und atombezogene Standorte in einer Weise miteinander interagieren, die das regionale Risiko vergrößert. Frühere Angriffe auf das iranische South Pars Gasfeld und den Verarbeitungsknotenpunkt Asaluyeh am 18. März hatten dem Krieg bereits eine umfassende Energiedimension hinzugefügt. Das ist von Bedeutung, da die Energieinfrastruktur in dieser Konfrontation nicht nur eine weitere Kategorie von Zielen darstellt. Sie ist der Punkt, an dem regionale Kriegshandlungen unmittelbar zu einem globalen wirtschaftlichen Problem werden. Dies ist der Hintergrund für Donald Trumps Ultimatum in Bezug auf iranische Energieziele. Reuters berichtete am 22. März, dass Trump Iran im Zusammenhang mit der Krise um die Straße von Hormuz mit Angriffen auf Kraftwerke gedroht habe, während Iran warnte, es werde mit gleichwertigen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Energie- und Wasserinfrastruktur am Golf vorgehen, sollten solche Angriffe tatsächlich stattfinden. Mit anderen Worten, Washington war von einer Drohrhetorik zu einer Entscheidung übergegangen, die einen regionalen Krieg in einen direkten systemischen Schock für die Öl- und Gasmärkte, die maritime Sicherheit und die Infrastruktur der Verbündeten im gesamten Golfgebiet hätte verwandeln können. Und dann kam die plötzliche Kehrtwende. Am 23. März verkündete Trump, dass er eine Entscheidung über Militärschläge gegen iranische Kraftwerke um 5 Tage verschieben werde, da angeblich seit 2 Tagen Verhandlungen im Gange seien und es, wie er sagte, wesentliche Übereinstimmungen gebe. Reuters, Axios, die Washington Post, CBS und andere Medien berichteten alle über denselben zentralen Sachverhalt. Das Weiße Haus sprach nicht mehr nur von einer unmittelbar bevorstehenden Eskalation. Es versuchte auch, politische Argumente für eine Verlängerung des Ultimatums zu konstruieren. Die iranische Reaktion erfolgte umgehend und war von großer Tragweite. Teheran bestritt, dass Verhandlungen mit den USA stattfinden und beharrte darauf, dass es keine nennenswerten Kontakte zu Washington gebe. Iran wies Trumps Darstellung der Gespräche öffentlich zurück, während iranische Regierungsvertreter betonten, dass das Land keinen derartigen Kommunikationskanal eröffnet habe, wie ihn die US-Seite andeutete. Diese Zurückweisung ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis der aktuellen Lage. Teheran will Trump keine einfache diplomatische Schlagzeile liefern, insbesondere keine, die im Inland in den USA als Beweis dafür präsentiert werden kann, dass militärischer Druck Iran bereits zur Unterwerfung gezwungen hat. Deshalb ist die Geschichte der Vermittlung so wichtig. Axios berichtete, dass die Türkei, Ägypten und Pakistan Botschaften zwischen Washington und Teheran übermittelt hätten und dass hochrangige Vertreter aller 3 Staaten separate Kontakte mit dem Gesandten des Weißen Hauses Steve Witkoff und dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi gepflegt hätten. Dies zeigt, dass die Diplomatie nun über eine dezentrale Architektur statt über einen einzigen anerkannten Kanal wieder aufgebaut wird. Diese Art der Vermittlung ermöglicht es beiden Seiten, Bedingungen auszuloten, rote Linien abzugrenzen und die Lage zu entschärfen, ohne den vollen politischen Preis einer direkten Anerkennung zu zahlen. Es handelt sich um Diplomatie unter Bedingungen gegenseitiger Leugnung. Und das ist die Form, die Diplomatie oft annimmt, wenn beide Regierungen aus innenpolitischen Gründen noch immer das Konfliktnarrativ benötigen. Gleichzeitig gibt es parallele Anzeichen dafür, dass auch Oman und Katar versuchen, den Konflikt wieder auf eine diplomatische Bahn zu lenken. Reuters hat bereits über frühere Vermittlungsbemühungen Omans sowie über wiederholte Aufrufe Katars zur Deeskalation und zu einer politischen Lösung berichtet. Doha betonte öffentlich die Notwendigkeit eines Dialogs, während Maskat in Zeiten hoher Spannungen seit langem einer der wenigen Kanäle bleibt, die sowohl für Washington als auch für Teheran akzeptabel sind. Selbst dort, wo diese Bemühungen ins Stocken geraten sind, abgelehnt oder öffentlich heruntergespielt wurden, sind sie Teil desselben regionalen Musters. Die Vermittler im Nahen Osten wissen: Sobald die Energieinfrastruktur zum routinemäßigen Angriffsziel wird, ist der Krieg keine begrenzte Konfrontation mehr, sondern beginnt, die gesamte Wirtschafts- und Sicherheitsarchitektur der Golfregion zu bedrohen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist Trumps 5-tägige Pause weniger ein Zeichen von Selbstvertrauen als vielmehr ein Zeichen strategischer Notwendigkeit. Er braucht einen Weg, die aktuelle Phase des Konflikts zu beenden oder zumindest einzufrieren, ohne den Anschein zu erwecken, er habe unter Druck einen Rückzieher gemacht. Das ist das zentrale politische Dilemma seiner Lage. Eine einfache Deeskalation könnten seine Gegner leicht als Zögern darstellen. Eine unkontrollierte Eskalation birgt hingegen offensichtliche militärische und wirtschaftliche Risiken, insbesondere wenn sie sich zu einer anhaltenden Kampagne gegen Energienetze ausweitet oder weitere Störungen rund um die Straße von Hormuz auslöst. Trump benötigt daher etwas Konkreteres als Frieden. Er benötigt einen vorzeigbaren Sieg. Dieser vorzeigbare Sieg muss strategisch gesehen nicht unbedingt substanziell sein. Er muss lediglich politisch verständlich sein. Trump muss seiner Wählerschaft sagen können, dass die Gewalt Ergebnisse gebracht hat, dass Iran zu Zugeständnissen gedrängt wurde, dass die Entschlossenheit der USA die Abschreckung wiederhergestellt hat und dass er den Zeitpunkt der Zurückhaltung aus einer Position der Stärke und nicht der Schwäche heraus gewählt hat. Deshalb konzentriert sich die Rhetorik des Weißen Hauses auf vermeintliche Fortschritte, produktive Kontakte und wichtige Übereinstimmungen. Sie schafft die narrative Grundlage für eine Pause, der immer noch als Erfolg vermarktet werden kann. Es gibt auch einen ganz konkreten Grund für diese Neuausrichtung. Die Energiemärkte liegen mittlerweile zu nah am Zentrum des Krieges. Der Konflikt hat bereits die Produktion gestört und die Preise stark in die Höhe getrieben, während Angriffe auf Energieanlagen im gesamten Golfgebiet deutlich gemacht haben, wie schnell eine regionale Konfrontation zu einer globalen Marktkrise werden kann. In einem solchen Umfeld kann Washington eine Eskalation gegen iranische Energie- und Stromversorgungsanlagen nicht als rein militärische Option betrachten. Es ist auch eine Entscheidung, die Inflationsentwicklung, den Schiffsverkehr, die Verwundbarkeit der Verbündeten und die politische Ökonomie der USA selbst betrifft. Diese Tatsache ist für Trump von besonderer Bedeutung. Er führt nicht einfach nur einen Krieg. Er bewältigt die innenpolitischen Folgen eines Krieges in einem politischen System, das äußerst empfindlich auf Kraftstoffpreise, Marktschwankungen und den Eindruck strategischer Orientierungslosigkeit reagiert. Ein Angriffspaket gegen die iranische Energieinfrastruktur mag zwar der Logik der Nötigung im engeren Sinne entsprechen, könnte aber genau jene Art von Marktturbulenzen auslösen, die seine politische Position insgesamt schwächen würden. Das Ergebnis ist ein bekanntes, aber instabiles Muster. Das Weiße Haus eskaliert rhetorisch, um seinen Einfluss zu maximieren, und sucht dann nach einem Ausweg, bevor die wirtschaftlichen Nachbeben schädlicher werden als das ursprüngliche Problem. Der Widerspruch besteht jedoch darin, dass auch Iran diese Verwundbarkeit erkennt. Teheran versteht, dass Washington Druckmittel ohne eine anhaltende Energiekrise anstrebt. Das macht die Dringlichkeit der amerikanischen Seite sichtbar. Und sobald diese Dringlichkeit sichtbar wird, kann sie ausgenutzt werden. Dies ist ein Grund, warum Iran die von Trump angeführten Gespräche öffentlich dementiert hat. Indem Teheran das Bild aktiver Verhandlungen zurückweist, versucht es, ihm den PR-Gewinn einer Deeskalation zu verwehren. Außerdem bewahrt es damit den eigenen Anspruch Irans, dass Widerstand und nicht Entgegenkommen Washington zum Zögern gezwungen habe. In diesem Wettstreit ist die Kontrolle über die Erzählung nicht zweitrangig gegenüber militärischen Aktionen. Sie ist Teil des Schlachtfelds. Israel seinerseits dürfte die aktuelle Lage aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Für israelische Entscheidungsträger liegt der Wert eines anhaltenden Drucks auf Irans nukleare und strategische Ressourcen auf der Hand. Jeder Tag anhaltender Zermürbung schwächt die Fähigkeiten, erschwert die Erholung und kann neue Möglichkeiten für künftigen Einfluss schaffen. Doch die Prioritäten Israels decken sich nicht mit denen der USA. Israel kann ein höheres Maß an regionalen Spannungen akzeptieren, wenn es davon überzeugt ist, dass die Kampagne langfristige Sicherheitseffekte hat. Washington muss zudem die Pflege der Bündnisse, die Stabilität am Golf, die Energiemärkte und die innenpolitische Makroökonomie berücksichtigen. Dieser Unterschied führt nicht automatisch zu einem Bruch, schafft aber eine Divergenz hinsichtlich der angestrebten Endzustände. Deshalb ist die Zeit seit dem 20. März so wichtig. Sie hat die Grenzen einer rein militärischen Logik aufgezeigt. Die Angriffe gingen weiter. Iran schlug in der Nähe von Dimona zurück. Trump drohte daraufhin mit neuen Angriffen auf die iranische Energieinfrastruktur. Iran antwortete mit Warnungen vor Vergeltungsschlägen gegen regionale Energie- und Wasserversorgungssysteme. Und fast unmittelbar danach kam es zu hektischen diplomatischen Bemühungen unter Einbeziehung mehrerer Vermittler. Diese Abfolge ist aufschlussreich. Der Krieg führte nicht zu einer klaren Dominanzhierarchie. Er führte zu einer Konfrontation, in der jede Seite der anderen noch immer Kosten auferlegen konnte und in der eine weitere Eskalation drohte, Akteuren weit über das unmittelbare Schlachtfeld hinaus zu schaden. Für Trump geht es daher nicht einfach darum, weiterzumachen oder aufzuhören. Es geht darum, auf eine Weise aufzuhören, die wie eine Fortsetzung mit anderen Mitteln wirkt. Er muss den Anschein von Druck aufrechterhalten, während er still und leise den Stellenwert der Vermittlung verstärkt. Er muss behaupten, Iran habe den ersten Schritt getan, auch wenn der praktische Mechanismus darin besteht, indirekt über Drittländer Kontakt aufzunehmen. Er braucht eine diplomatische Pause, die als Ergebnis eines erfolgreichen Druckausübens verkauft werden kann. Und er braucht dies schnell, denn jeder weitere Tag der Unsicherheit im Energiebereich erhöht die wirtschaftlichen und politischen Kosten einer unbefristeten Fortsetzung des Konflikts. Die nächsten Tage werden daher entscheidend sein, wenn auch vielleicht nicht in der dramatischen Weise, wie es die öffentliche Rhetorik suggeriert. Die eigentliche Frage ist nicht, ob eine der beiden Seiten noch eskalieren kann. Das können sie eindeutig. Die eigentliche Frage ist, ob das sich abzeichnende Vermittlungsnetzwerk, an dem die Türkei, Ägypten, Pakistan, Oman, Katar und andere beteiligt sind, genügend diplomatischen Spielraum schaffen kann, damit sowohl Washington als auch Teheran einen Schritt zurücktreten können, ohne einen Rückzug offen einzugestehen. So werden Krisen dieser Art oft bewältigt, nicht durch Vertrauen und nicht durch Versöhnung, sondern durch sorgfältig inszenierte Unklarheit, die jeder Seite eine andere Version derselben Waffenpause bietet. Es zeichnet sich nun ab, dass Trump nach einem Grund sucht, den Konflikt zu beenden, bevor dieser Kosten verursacht, die er nicht mehr kontrollieren kann. Aber er kann nicht einfach aufhören, er muss zuerst Erfolge vorweisen. Deshalb tauchte die Rede vom Verhandlungsfortschritt so plötzlich auf. Deshalb ist die fünftägige Verzögerung von Bedeutung. Und deshalb sind die Dementis aus Teheran ebenso wichtig. Die eine Seite versucht, vor einer Deeskalation eine Siegeserzählung zu konstruieren. Die andere versucht, ihr diesen Sieg zu verweigern und sich gleichzeitig Handlungsspielraum zu bewahren. Zwischen diesen beiden Imperativen liegt die gegenwärtige diplomatische Öffnung, schmal, aber real und ebenso sehr von Öl, Optik und Wahlkalkül geprägt wie von Raketen- und Militärdoktrin. Letztendlich scheint die Trump-Regierung in eine Falle getappt zu sein, die zum großen Teil durch die politische Logik der derzeitigen israelischen Führung gestellt wurde. Es handelt sich um einen Konflikt, in dem es unter den großen Staaten, die direkt von seinen Folgen betroffen sind, in Wirklichkeit keine wirklichen Gewinner gibt. Die Vereinigten Staaten riskieren eine strategische Überlastung, höhere Energiepreise und einen neuen Zyklus regionaler Instabilität. Iran sieht sich zunehmendem militärischem, wirtschaftlichem und politischem Druck ausgesetzt, ohne die Garantie, dass Ausdauer allein seine Position verbessern wird. Die gesamte Region ist gezwungen, den Schock durch Unsicherheit, Marktstörungen und die ständige Gefahr einer unkontrollierten Eskalation zu verkraften. Selbst gewöhnliche Israelis werden aus dieser Konfrontation wahrscheinlich nicht gestärkt hervorgehen, denn ein langwieriger Krieg bedeutet Angst, Verluste, wirtschaftliche Belastungen und die Normalisierung eines permanenten Ausnahmezustands. Für die rechtsextremen Kräfte innerhalb der israelischen Regierung sieht das Bild jedoch anders aus. Für sie lässt sich der Konflikt nach wie vor als eine Form des politischen Sieges darstellen, denn jede neue Eskalationsrunde bringt sie ihren langjährigen Zielen näher. Der permanenten Konfrontation, der maximalen Zentralisierung der Sicherheit und der Zerstörung jeglichen verbleibenden Raums für Kompromisse. In diesem Sinne versucht Washington nun, einer Krise zu entkommen, deren Kosten breit verteilt sind, während die Akteure, die ideologisch am stärksten in die Eskalation investiert sind, darin weiterhin keine Katastrophe, sondern eine Chance sehen.
Das war der RTDE-Podcast.